Die Türen der beiden nächsten Abteile waren geschlossen. Monsieur Bouc blieb stehen und kratzte sich den Kopf. »Diable«, fluchte er leise. »Sie wissen, mon ami, Diplomatengepäck darf nicht durchsucht werden.« »Nicht von Zollbeamten. Aber in einem Mordfall sind derartige Regeln und Vorschriften automatisch außer Kraft gesetzt.« »Gewiss, gewiss, trotzdem. Wir wollen doch keine Verwicklungen.« »Keine Bange. Dazu kommt es nicht. Graf und Gräfin Adrenji werden vernünftig sein. Sie haben es doch eben erlebt, wie die Prinzessin Dragomirow sich verhalten hat.« »Ja, sie ist die wahre Grande Dame. Und wenn dieses Ehepaar auch derselben Gesellschaftsschicht angehört, so scheint mit dem Grafen doch nicht gut Kirschen essen zu sein. Ihm widerstrebte es sichtlich, als sie darauf drangen, auch die Gräfin zu vernehmen. Und die Durchsuchung seines Gepäcks wird ihn noch mehr erbosen.« »Wollen wir die beiden nicht übergehen, mon ami?« »Sie können doch gar nichts mit der Angelegenheit zu schaffen haben. Und warum soll ich mir selbst eine schlimme Suppe einbrocken?« »Ich bin überzeugt, dass Graf Andrenji vernünftig sein wird«, beharrte der kleine Detektiv. »Auf jeden Fall wollen wir unser Heil versuchen.« Ehe Monsieur Bouc antworten konnte, pochte er laut an die Tür des Abteils Nummer 13. »Entrez!« Der Graf las eine ungarische Zeitung und die Gräfin lehnte zusammengekuschelt in der Fensterecke. Hinter ihrem Kopf steckte ein Kissen und sie schien geschlafen zu haben. »Pardon, Monsieur le Comte«, begann Poirot, »nehmen Sie es uns bitte nicht übel, dass wir bei Ihnen eindringen. Wir untersuchen jedoch systematisch und der Reihe nach alle Koffer. In den meisten Fällen eine reine Formalität, die jedoch erledigt werden muss.« Monsieur Bouc deutete an, dass Sie als Inhaber eines Diplomatenpasses mit Fug und Recht auf Befreiung von dieser Durchsuchung dringen könnten. Eine Minute lang überlegte der Graf. »Nein, mir liegt nichts daran, dass man eine Ausnahme mit mir macht«, entschied er dann. »Mir ist es im Gegenteil sogar lieber, wenn mein Gepäck genau wie das der übrigen Reisenden behandelt wird.« Er wandte sich an seine Frau. »Oder hast du etwas einzuwenden, Elena?« »Keineswegs.« Es erfolgte eine rasche und etwas flüchtige Durchsuchung. Hercule bemühte sich offenbar, durch nichtige kleine Bemerkungen über das Peinliche hinwegzuhelfen. So sagte er gerade, »Auf Ihrem Koffer hier, Madame, ist ein Etikett ganz feucht«, und zeigte dabei auf einen blauen Safiankoffer, der mit Monogramm und einer Krone verziert war. Die Gräfin erwiderte nichts. Das Ganze langweilte sie anscheinend. Sie blieb in ihrer Ecke, starrte zum Fenster hinaus und rührte sich auch nicht, als die Herren in das zweite Abteil hinübergingen. Poirot beendete seine Untersuchung, indem er das Wandschränkchen über dem Waschbecken öffnete und einen raschen Blick hineinwarf. Schwamm, Gesichtscreme, Puder und ein kleines Fläschchen mit der Aufschrift »Trional«. Nach ein paar höflichen Bemerkungen von beiden Seiten zog sich Poirot mit seinem Suchtrupp zurück. Die nächsten Abteile, das von Mrs. Hubbard, Ratchet und Poirot, brauchten nicht durchsucht zu werden, und sie gingen in die zweite Klasse weiter. Das erste Abteil, Nummer 10 und 11, teilten Mary Debenham, die ein Buch las, und Greta Olsen. Die Schwedin schlief fest, fuhr jedoch erschrocken in die Höhe, als die drei eintraten. Poirot betete seine einleitenden Worte herunter, Mary Debenham hörte gleichmütig zu, die Schwedin hingegen wurde nervös. »Wenn Sie erlauben, Mademoiselle«, wandte Poirot sich an Sie, »werden wir uns Ihr Gepäck zuerst vornehmen, und hinterher haben Sie vielleicht die Güte nachzusehen, wie es der amerikanischen Dame geht. Wir haben Sie in einem Abteil des Nachbarwagens untergebracht, aber die schreckliche Entdeckung, die Sie in Ihrem Schwammbeutel gemacht hat, wirkt natürlich noch nach. Ich habe zwar Kaffee für Sie bestellt, aber meiner Meinung nach wird die Möglichkeit, sich auszusprechen, viel heilsamer sein als alles andere.« Vor allem für eine Frau wie Mrs. Hubbard. Sofort gewann das Mitleid bei der Schwedin die Oberhand. »Ja, ja, sie gehe natürlich sofort. Die Koffer seien ja unverschlossen. Man könne sie auch in ihrer Abwesenheit durchgehen. Die arme, arme Frau. Es müsse ein fürchterlicher Schock für sie gewesen sein, nach den Strapazen der Reise und dem Trennungsschmerz von der geliebten Tochter nun auch noch das. Ach, vielleicht würde ihr das Riechfläschchen mit dem Ammoniak gute Dienste leisten.« Und schon eilte die hilfsbereite Samariterin davon. Ihre Habseligkeiten waren schnell durchgesehen. Die Hutschachtel kam an die Reihe. Das Fehlen der beiden Drahthäufchen hatte die Eigentümerin wohl noch nicht bemerkt. Mary Debenham hatte ihr Buch sinken lassen und beobachtete Poirot bei seiner Beschäftigung. Als er sich ihrem Gepäck zuwenden wollte, reichte sie ihm lässig die Schlüssel. »Warum haben Sie sie fortgeschickt, Monsieur?« »Warum?« Er öffnete den Deckel des ersten Koffers. Wieso, warum? Damit sie der amerikanischen Dame beisteht, natürlich. Ein vortrefflicher Vorwand, aber trotzdem ein Vorwand. Ich verstehe nicht, Mademoiselle. Sie lächelte seltsam. Nicht wahr, Monsieur Poirot? Sie wollten mich ohne Zeugen überführen. Mademoiselle, Sie legen mir Worte in den Mund, die... Und setze Ihnen Ideen in den Kopf. Oh nein, die Ideen haben Sie selbst. Habe ich etwa nicht recht? Mademoiselle, wir haben ein Sprichwort. Wer sich verteidigt, der klagt sich an. Meinen Sie das? Ein bisschen Beobachtungsgabe und gesunden Menschenverstand dürfen Sie mir schon zutrauen, Monsieur Poirot. Aus dem einen oder anderen Grund haben Sie es sich in den Kopf gesetzt, dass ich über diese düstere Affäre Bescheid weiß, über den Mord an einem Mann, den ich nie zuvor gesehen habe. Das bilden Sie sich ein, Mademoiselle. Nichts bilde ich mir ein. Aber warum immer dieses Versteckspiel? Warum immer dies auf den Busch klopfen? Warum rücken Sie nicht ehrlich mit der Sprache heraus? Warum diese Umschweife und Zeitvergeudung? Zeitvergeudung schätzen Sie nicht, das weiß ich bereits. Eh bien, dann will ich die direkte Methode anwenden und Sie fragen, was die Worte zu bedeuten hatten, die Sie auf dem Bahnhof von Konya zu Oberst Arbuthnot sagten und die ich zufällig auffing, weil es so still war. Sie sagten zu ihm, nicht jetzt. Nicht jetzt, wenn alles vorbei ist, wenn es hinter uns liegt. Was haben Sie damit gemeint? Glauben Sie, ich meinte Mord? Ich bin es, der hier fragt, Mademoiselle. Sie seufzte, sah ein paar Sekunden gedankenverloren vor sich hin und erklärte dann, natürlich hatten jene Worte eine Bedeutung, aber eine, die ich Ihnen nicht erklären kann. Doch kann ich Ihnen mein heiligstes Ehrenwort geben, dass ich diesen Ratchet zum ersten Mal hier in unserem Zug sah. Und Sie weigern sich, mir zu erzählen, was Sie meinten? Ja, ich weigere mich, wenn Sie es so auslegen. Die Sätze bezogen sich auf eine Aufgabe, die ich übernommen habe. Die jetzt beendet ist? Wieso? Ist sie beendet oder nicht? Interessiert Sie das so sehr? Hören Sie, Mademoiselle, an dem Tag, an dem wir Istanbul erreicht hatten, hatte unser syrischer Zug einen nicht fahrplanmäßigen Aufenthalt, worüber Sie sich ungeheuer aufregten. Sie, die Sie so ruhig, so beherrscht sind, verloren die Ruhe. Gewiss, ich wollte meinen Anschluss nicht verpassen. So sagten Sie. Der Orient-Express fährt aber an jedem Wochentag von Istanbul ab. Selbst wenn Sie den Anschluss versäumten, hätte es sich nur um eine Verspätung von 24 Stunden gehandelt. Zum ersten Mal verlor Mary Debenham die Ruhe. Können Sie sich nicht vorstellen, dass man in London von Freunden erwartet wird, dass eine eintägige Verspätung Verabredungen über den Haufen wirft und eine Menge Missehrlichkeiten nach sich zieht? Ach, das war es. Sie werden von Freunden erwartet. Sie wollten Ihnen keine Ungelegenheiten bereiten. Natürlich. Und trotzdem, es ist sonderbar. Was ist sonderbar? Mit diesem Zug haben wir wiederum Verspätung. Diesmal sogar eine sehr beträchtliche. Und obwohl keine Möglichkeit besteht, Ihre Londoner Freunde telegrafisch oder telefonisch zu benachrichtigen, verraten Sie nicht die mindeste Ungeduld. Nein, Sie sind gleichmütig und warten mit philosophischer Ruhe ab. Mary Debenham errötete und nagte an ihrer Unterlippe. Sie antworten mir ja nicht, Mademoiselle. Verzeihen, ich wusste nicht, dass Sie eine Antwort erwarten. Ich erwarte die Erklärung für Ihre veränderte Haltung, Mademoiselle. Meinen Sie nicht, Monsieur Poirot, dass Sie aus einer Mücke einen Elefanten machen? Was soll ich denn tun? Wie Sie schon selbst sagten, habe ich keine Möglichkeit, meine Freunde zu verständigen. Und das ist mehr als ärgerlich. Noch ärgerlicher aber sind die Dinge, die Sie mir unterstellen. Vielleicht ist das ein Fehler, in dem wir Detektive leicht verfallen, gab Poirot zerknirscht und mit einer um Entschuldigung bittenden Geste zu. Wir erwarten, dass das Verhalten der Leute, mit denen wir es zu tun haben, immer gleich bleibt. Launen oder Stimmungen mögen wir nicht. Sie sind uns von vornherein verdächtig. Die junge Engländerin erwiderte nichts. Kennen Sie Oberst Arbuthnot gut, Mademoiselle? Bildete er es sich jetzt ein oder fühlte sie sich durch diesen Themenwechsel erleichtert? Ich habe ihn erst auf dieser Reise kennengelernt. Vermuten Sie, dass er Ratchet schon früher gekannt hat? Jetzt schüttelte Mary Debenham entschieden den Kopf. Keinesfalls. Wieso sind Sie da so sicher? Ich schließe es einfach aus der Art, wie er über Ratchet sprach. Trotzdem haben wir vor dem Bett des Toten einen Pfeifenreiniger gefunden. Und Oberst Arbuthnot ist der einzige Reisende im Zug, der Pfeife raucht. Poirot beobachtete sie genau, aber ihr Gesicht verriet weder Erstaunen noch Erregung. »Unsinn, das ist lächerlich. Oberst Arbuthnot ist der Letzte auf der Welt, der etwas mit einem Verbrechen zu tun haben könnte. Besonders mit einem so theatralischen wie diesem hier.« Ihr Urteil stimmte so sehr mit Poirots eigenem überein, dass er ihr beinahe laut beigepflichtet hätte. Aber er beherrschte sich noch rechtzeitig und sagte stattdessen, »Ich muss Sie erinnern, Mademoiselle, dass Sie ihn doch nur flüchtig kennen.« »Aber ich kenne den Typ gut genug.« »Mademoiselle«, es klang väterlich gütig, »weigern Sie sich noch immer, mir zu sagen, was die Worte, wenn es hinter uns liegt, zu bedeuten hatten?« »Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen«, fertigte sie den lästigen Frager kalt ab. »Schön. Ich werde es auch ohne Ihre gütige Mithilfe erfahren.« Hercule Poirot verbeugte sich und verließ das Abteil. »War das klug, mon vieux?« meinte Monsieur Bouc besorgt. »Jetzt ist sie auf der Hut, und durch sie wird auch der Oberst auf der Hut sein.« »Wenn Sie ein Kaninchen fangen wollen, setzen Sie ein Frettchen in den Bau. Und wenn das Kaninchen drin ist, schießt es heraus. Diese Regel habe ich befolgt, mehr nicht.« Hildegarde Schmidt stand in ihrem Abteil schon in Bereitschaft, respektvoll, aber gelassen. Poirot untersuchte rasch den Inhalt des kleinen Koffers auf dem Sitz. Hierauf ließ er vom Kondukteur den schweren Koffer herunterholen. »Die Schlüssel? Er ist nicht abgeschlossen, Monsieur.« Poirot klappte die Schließen und sodann den Deckel auf. »Aha, da haben wir sie ja«, sagte er leicht triumphierend. Und über die Schulter rief er Monsieur Bouc zu, »erinnern Sie sich meiner Prophezeiung? Sehen Sie mal.« Ganz oben auf lag eine zusammengerollte Schlafwagenuniform. Nun geriet auch die schwerfällige Ruhe der Deutschen ins Wanken. »So wahr ein Gott im Himmel lebt, diese Uniform gehört nicht mir«, rief sie. »Und ich habe sie auch nicht hineingelegt. Seit wir Istanbul verließen, habe ich den Koffer nicht angefasst. Wahrhaftig nicht, wahrhaftig nicht.« Flehend und hilfesuchend sah sie die drei Männer der Reihe nach an. Poirot legte ihr die Hand auf den Arm und tröstete sie. »Nein, nein, es ist ja alles gut. Wir glauben Ihnen doch. Regen Sie sich bitte nicht auf. Ich bin sicher, dass Sie die Uniform nicht in Ihrem Koffer versteckt haben. Genauso sicher, wie ich glaube, dass Sie eine ganz vortreffliche Köchin sind. Oder sind Sie etwa keine vortreffliche Köchin?« Hildegarde Schmidt lächelte verwirrt und eigentlich gegen ihren Willen. »Ich...« Sie hielt inne, erschrockener fast als vorhin. »Was gibt es denn, Sie Hasenfuß?« scherzte Poirot. »Es ist doch alles in Ordnung. Ich werde Ihnen erzählen, wie es sich zugetragen hat. Dieser Mann, den Sie in der braunen Uniform sahen, tritt aus dem Abteil des Toten und prallt mit Ihnen zusammen. Das ist ein großes Pech für ihn. Er hat gehofft, es werde ihn niemand sehen. Was also tun? Er muss sich so schnell wie möglich der Uniform entledigen, die nicht mehr Tarnung, sondern Gefahr geworden ist.« Poirots Blick suchte Monsieur Bouc und Dr. Konstantin, die beide aufmerksam zuhörten. »Und draußen liegt der Schnee. Der Schnee, der seine Pläne völlig durcheinander bringt. Wo kann er die gefährliche Kleidung verstecken? Sämtliche Abteile sind besetzt. Nein, da kommt er an einem vorüber, dessen Tür offen steht und das sich als leer erweist. Es muss der Frau gehören, mit der er soeben zusammenprallte. Rasch schlüpft er hinein, reißt sich die Uniform vom Leib und zwängt sie in den Koffer. Es wird bestimmt einige Zeit dauern, ehe sie dort entdeckt wird.« »Und dann?« fragte Monsieur Bouc. »Darüber sprechen wir später«, entgegnete Poirot mit einem warnenden Blick. Hercule Poirot hob die braune Uniformjacke in die Höhe. Der dritte Knopf von unten fehlte, und in der Tasche steckte ein Hauptschlüssel zum Öffnen der Coupé-Türen. »So, da haben wir die Erklärung dafür, wie unser Mann durch verschlossene Türen zu dringen vermochte«, sagte Monsieur Bouc. »Ihre Fragen an Mrs. Hubbard waren völlig überflüssig, mon cher. Verschlossen oder nicht verschlossen, der Mann konnte mit Leichtigkeit durch die Verbindungstür gelangen. Wenn schon eine Schlafwagenuniform, warum dann nicht auch ein Hauptschlüssel?« »Tatsächlich, warum nicht?« wiederholte Poirot. »Wir hätten uns das wirklich selbst sagen können. Wissen Sie noch, dass Michel steif und fest behauptete, die Tür von Mrs. Hubbards Abteil sei verschlossen gewesen, als er auf ihr Klingeln herbeistürzte?« »Genauso war's«, mischte sich der Schaffner ein. »Deshalb dachte ich ja, die Dame müsse geträumt haben.« Jetzt ist es freilich einfacher, fuhr Monsieur Bouc fort. Zweifellos hatte er die Absicht, auch die Verbindungstür wieder abzuschließen. Doch vielleicht hatte Mrs. Hubbard sich bewegt, und das erschreckte ihn. Jetzt brauchen wir nur noch den scharlachroten Kimono aufzustöbern. Richtig, aber in den beiden letzten Abteilen reisen Männer. Und das schadet nichts. Wir werden sie trotzdem durchsuchen. Oh, sicherlich. Ich erinnere mich überdies an Ihre Weissagung. Hector McQueen fügte sich bereitwillig. Ich habe Sie längst erwartet, sagte er mit kläglichem Lächeln. Meinen Sie, ich wüsste nicht, dass ich der Verdächtigste im Zug bin? Sollte sich jetzt noch ein Testament finden, in dem der Alte mir sein ganzes Hab und Gut vermacht hat, dann bin ich geliefert. Monsieur Bouc maß ihn mit einem argwöhnischen Blick, so dass der junge Amerikaner schleunigst hinzufügte, ich scherze natürlich. In Wahrheit hätte mir Ratchet nicht einen Cent vermacht. Nützlich war ich ihm und damit basta. Sprachen und so weiter. Es ist ganz einfach Pech, wenn Sie keine andere Sprache als gutes Amerikanisch sprechen. Ich bin bei Gott kein Sprachgelehrter, doch ich kann genug Französisch, Deutsch und Italienisch, um mich in Hotels und Geschäften verständlich machen zu können. Seine Stimme klang ein wenig lauter als gewöhnlich, und auch Worte und Gebärden verrieten eine leichte Befangenheit. Hercule Poirot klappte den letzten Koffer zu. »Nichts«, sagte er, »nicht mal ein belastendes Legat.« »Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen«, meinte McQueen gut gelaunt. Die Suche im Nebenabteil bei dem dicken Italiener und dem steifen Briten verlief gleichfalls ergebnislos. Die drei standen am Ende des Wagens beieinander und sahen sich gegenseitig an. »Was nun?«, fragte Monsieur Bouc kleinlaut. »Wir gehen in den Speisewagen zurück«, entschied Poirot. »Mehr können wir nicht erfahren. Nachdem wir die Aussagen der Reisenden gehört, ihr Gepäck durchsucht und selbst alles in Augenschein genommen haben, können wir auf weitere Hilfe nicht hoffen. Jetzt heißt es, unser Hirn zu gebrauchen.« Er holte sein Zigarettenetui aus der Tasche und sah, dass es leer war. »Gehen Sie schon vor. Ich will mir aus meinem Koffer neuen Zigarettenvorrat holen. Eine Zigarette hier und da kann nichts schaden. Dieser Mord ist ein sehr schwieriger und ein sehr merkwürdiger Fall. Wer trug den roten Kimono? Wo ist er jetzt? Ach, wenn ich das wüsste. Also entschuldigen Sie mich eine Sekunde.« Flink eilte er den Gang entlang zu seinem eigenen Abteil, nahm einen der Koffer aus dem Netz herunter, ließ das Schloss aufschnappen, und dann starrte er und starrte. Denn ordentlich zusammengefaltet lag auf seinen Sachen ein scharlachroter Seidenkimono mit Drachen bestickt. »So, so«, murmelte er vor sich hin, »darauf läuft es hinaus. Eine Herausforderung. Schön, schön. Hercule Poirot nimmt sie an.« Monsieur Bouc und Dr. Konstantin unterhielten sich, als Poirot in den Speisewagen kam. Bouc schien ziemlich niedergeschlagen zu sein. »La voilà«, sagte er, sobald der Poirot ansichtig wurde, und fügte, als sein Freund sich setzte, hinzu, »von dem Tag an, an dem Sie diesen Fall aufklären, will ich an Wunder glauben.« »Macht er Ihnen Sorgen, dieser Fall?« »Natürlich macht er mir Sorgen. Ich werde einfach nicht klug daraus.« »Da kann ich Ihnen nur beipflichten«, sagte der Doktor. Er sah Poirot neugierig an. »Um ganz offen zu sein«, sagte er, »ich kann mir nicht vorstellen, was Sie als Nächstes tun werden.« »Wirklich nicht?«, sagte Poirot nachdenklich. Er nahm sein Zigarettenetui aus der Tasche und zündete sich eine Zigarette an. Seine Augen hatten einen verträumten Ausdruck. »Für mich ist gerade das die interessante Besonderheit dieses Falles«, sagte er. »Wir können nicht nach dem üblichen Schema vorgehen. Haben die Leute, die wir vernommen haben, die Wahrheit gesagt oder gelogen? Wir haben keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Nicht mit äußeren technischen Mitteln, sind ganz auf uns selbst angewiesen. Das ist ein gutes Gehirntraining.« »Gut und schön«, warf Monsieur Bouc ein, »aber worauf können wir uns stützen?« »Das habe ich Ihnen eben gesagt. Auf die Aussagen der Passagiere und auf das, was sie mit eigenen Augen gesehen haben.« »Die Aussagen der Passagiere? Was sollte man daraus schließen können? Die haben uns doch überhaupt nichts verraten.« Poirot schüttelte den Kopf. »Dieser Meinung bin ich allerdings nicht, mein Freund. Die Aussagen der Passagiere waren zum Teil sehr interessant.« »Tatsächlich?« Monsieur Bouc war skeptisch. »Das ist mir nicht aufgefallen.« »Weil Sie nicht richtig zuhören.« »Bitte, erleuchten Sie mich. Was habe ich überhört?« Nehmen wir ein einziges Beispiel. Die erste Aussage, die wir hörten, die des jungen McQueen. Er hat meiner Meinung nach etwas sehr Wichtiges gesagt. Über die Briefe? Nein, nicht über die Briefe. Soweit ich mich erinnere, lauteten seine Worte, wir sind viel gereist. Mr. Ratchet wollte die Welt sehen, doch es haperte bei ihm mit den Fremdsprachen. Eigentlich war ich mehr Reisemarschall als Sekretär. Poirot sah zuerst den Doktor und dann seinen Freund Bug an. Wie? Stolpern Sie noch nicht darüber? Das ist unentschuldbar. Und Sie hatten eben jetzt eine zweite Chance, als er sagte, es ist ganz einfach Pech, wenn Sie keine andere Sprache als gutes Amerikanisch sprechen. Das soll heißen, Monsieur Bug machte noch immer ein verblüfftes Gesicht. Will der Groschen nicht fallen? Muss ich's Ihnen buchstabieren? Na schön. Ratchet sprach kein Französisch. Aber als der Schaffner gestern Nacht vor seinem Abteil stand, nachdem Ratchet ihn herbeigeklingelt hatte, wurde er von jemandem, der Französisch sprach, mit der Bemerkung weggeschickt, man brauche ihn nicht, und habe nur versehentlich auf den Knopf gedrückt. Und nicht etwa in einem stümperhaften Französisch, sondern in perfekter Umgangssprache. Ce n'est rien, je me suis trompé. Wahrhaftig, rief Dr. Konstantin aufgeregt, wie dumm wir waren. Jetzt begreife ich auch, warum Sie der beschädigten Uhr nicht glaubten. Die Zeit war manipuliert, Monsieur Poirot. 23 Minuten vor eins war Ratchet schon tot. Und es war sein Mörder, der dem Kondukteur die Worte zurief, schloss Monsieur Bug. Halt, nicht zu voreilig, wehrte Poirot ab. Wir dürfen nicht mehr annehmen, als wir tatsächlich wissen. Daher lassen Sie uns sagen, dass sich um 23 Minuten vor eins irgendeine andere Person in Ratchets Abteil aufhielt und dass diese Person entweder Franzose ist oder die französische Sprache fließend und akzentfrei beherrscht. Sie sind vorsichtig, mon vieux. Man sollte immer schön einen Schritt nach dem anderen tun. Und gegenwärtig fehlt uns noch der Beweis, dass Ratchet um diese Zeit schon tot war.